Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich lassen wir uns was vom Eichhörnchen erzählen. Ganz wörtlich, denn im neuen Roman von Ulla Hahn ist solch ein putziges Tierchen tatsächlich Hauptfigur, Erzähler, geistiges Zentrum der Tage in Vitopia. So heißt das Buch. Lassen Sie sich überraschen von Ulla Hahn, die Bestsellerautorin. Macht den prominenten Auftakt zu dieser Lesartwoche. Ich hoffe, Sie sind frisch und haben Lust auf viel Literatur. Dann nehmen wir uns die Zeit für eine der wichtigsten Stimmen der aktuellen spanischen Literatur, Isaac Rosa. Mehrere Romane gibt es auch auf Deutsch von ihm und jetzt erscheint bei uns Im dunklen Zimmer ein Buch, in dem Isaac Rosa die Auswirkungen der Finanzkrise von 2008 auf die spanische Gesellschaft thematisiert. Unsere Kollegin, unsere Kritikerin Victoria Eglau hat den Roman gelesen und Isaac Rosa in Madrid getroffen.
Isaac Rosa ist mit dem Zug nach Madrid gekommen. Ich bin mit ihm in einem Café im imposanten modernen Bau des Reina Sofia Museums unweit des Atocha Bahnhofs verabredet. Der 48-jährige Schriftsteller wohnt seit einigen Jahren im südspanischen Sevilla und nicht mehr in Madrid. Er verließ die Hauptstadt unter anderem deshalb, weil Wohnraum hier so teuer geworden ist.
Das Problem, das in Spanien nicht nur junge Menschen haben, aber insbesondere sie, ist, eine erschwingliche Wohnung zu finden, in der sie unter würdigen Bedingungen leben können.
Ein Dach über dem Kopf zu haben und es bezahlen zu können, ist ein großes Thema in Spanien, seit dort in der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008 viele Menschen ihre Hypothek nicht mehr bedienen konnten und tausende Familien ihre Häuser oder Wohnungen verloren. Der Schriftsteller Isaac Rosa ist eine Art Chronist dieser Krise. Er hat darüber in vielen Zeitungskolumnen geschrieben und ihr auch seinen Roman »Das dunkle Zimmer« gewidmet, der jetzt auf Deutsch vorliegt, aber in Spanien schon 2013 erschien.
Wir hatten das Dunkelzimmer nicht dafür eingerichtet, aber einige von uns entdeckten, dass es solider war als unsere Wohnungen, in denen die Ratlosigkeit immer mehr zu einem Klumpen wurde, bis sie einem im Hals stecken blieb. Wenn wir uns am Samstag trafen, zählten wir die Verluste im Bekanntenkreis. Wer war entlassen worden? Wer hatte keine Vertretungsstelle für das nächste Schuljahr gefunden? Wer musste zurück zu seinen Eltern ziehen?
Am Anfang von Isaac Rosas Roman ist das dunkle Zimmer noch kein Zufluchtsort, noch kein Ort, um sich die Beklemmung von der Seele zu reden. Am Anfang ist es ein Raum, den sich eine Gruppe junger Leute eingerichtet hat, um in absoluter Dunkelheit anonymen Sex zu haben. Mit ihrer Frivolität und Unbeschwertheit steht die Gruppe stellvertretend für eine Generation von Spanierinnen und Spaniern, die in den 90er Jahren noch voller Optimismus in die Zukunft blickte. Alles war Fortschritt und materiell, so schien es, würde es immer weiter aufwärts gehen. Das dunkle Zimmer ist eine Parabel über das Spanien der vergangenen Jahrzehnte, der Autor Isaac Rosa.
Der Wandel der Funktion des dunklen Zimmers in meinem Roman spiegelt Spaniens Entwicklung von den 90er Jahren bis zur Krise von 2008 wider. Also diesen Weg von der Euphorie und Zuversicht zur Enttäuschung. Die soziale Krise, die von der globalen Finanzkrise und der Immobilien- und Bankenkrise verursacht wurde, bedeutete einen tiefen Einschnitt für uns Spanier und das Ende der Selbsttäuschung. Die Gesellschaft fragte sich, hat man uns belogen? Wo ist all das geblieben, was wir hatten?
In Rosas originellem, spannend geschriebenen Roman geht es auch um die Bewegung der Indignados, der Empörten, die im Mai 2011 in Madrid begann und rasch auf ganz Spanien überschwappte. Auch die Romanfiguren aus dem dunklen Zimmer nehmen an Protesten gegen die sozialen Missstände teil. Ein Teil driftet allerdings in illegale Aktionen ab, die Gruppe einerseits spalten, andererseits dazu führen, dass das dunkle Zimmer kein geschützter Ort mehr ist. Die Diskussionen darüber, welche Widerstandsformen legitim sind, auch damit spielt der Roman auf die reale spanische Protestbewegung und ihre Debatten an.
Ich schreibe gern über das Hier und Jetzt, über meine Zeit, meine Generation, mein Land und meine Welt. Es gefällt mir, durch die Literatur auf die Probleme und Konflikte der Realität zu schauen.
Ein konfliktreiches Thema, das Isaac Rossa interessiert, ist auch die Erinnerung an das fast 4 Jahrzehnte währende frankistische Regime. Geboren 1974, dem Jahr, bevor Franco starb, setzt sich der Autor in seinem 2008 auf Deutsch erschienenen Roman »Das Leben in Rot« mit der Diktatur auseinander. Die Folgen des Franquismo, sagt Rossa, seien in Spanien bis heute zu spüren.
Einerseits ist ein Teil dieser Vergangenheit weiterhin offen, denn noch befinden sich die Überreste von tausenden Opfern in Massengräbern. Andererseits hat es in Spanien keine demokratische Diktaturaufarbeitung gegeben. Dass die ultrarechte Vox in nur 3,5 Jahren von einer unbedeutenden Partei zur drittstärksten Kraft im Kongress wurde, das liegt daran, dass uns in Spanien demokratische Kultur und Erinnerung fehlt.
Der spanische Schriftsteller Isaac Rossa. Sein Roman Im dunklen Zimmer ist jetzt im Liebeskind Verlag auf Deutsch veröffentlicht, übersetzt von Luis Ruby mit 296 Seiten für 24 Euro. Ulla Hahn gehört zu den bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen hierzulande und das schon seit Jahrzehnten. Als junge Lyrikerin wurde sie Anfang der 1980er Jahre vom Altmeister Marcel Reich-Ranitzky entdeckt, gefeiert. Der ließ sie dann aber spektakulär fallen, als Ulla Hahn begann, Romane zu schreiben. Ihrem Publikum war das allerdings Schnurz. Die Bücher wurden Riesenerfolge, zuletzt war es eine ganze Roman-Tetralogie, in der die gesamte Geschichte der Bundesrepublik aus der weiblichen Perspektive einer umwerfenden Heldin geschildert wurde. Nun aber legt Ulla Hahn einen komplett anderen Blick an in Tage in Vitopia, dem neuen Roman, der übermorgen offiziell erscheint. Ulla Hahn ist uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet, wo sie lebt, in einem Studio des Norddeutschen Rundfunks. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Hahn.
Guten Morgen, Herr Scheu.
Hunderttausende Leserinnen und Leser haben ihre 4 Romane mit Hilla Palm verschlungen. Ihrer Lebensgeschichte. Jetzt müssen sich ihre Fans ja mal wieder auf eine männliche Hauptfigur einstellen. Und zwar eine ganz andere allerdings. Der Held ist kein größerer als ein Eichhörnchen. Wie sind Sie denn auf diesen kleinen Kerl gekommen?
Ja, das ist tatsächlich eine lustige Geschichte. Und die hat auch wieder, so wie meine Romane, auf die Sie gerade hingewiesen haben, die hat sogar auch wieder autobiografische Züge. Denn es war tatsächlich im letzten Winter, als der zu Ende ging, da saß eines Tages ein Eichhörnchen auf unserem Sommertisch auf dem Balkon. Im Roman ist dieser Balkon allerdings eine Veranda, weil Veranda ist ja ein sehr viel schöneres Wort als Balkon. Da bricht bei mir die Lyrikerin gnadenlos mit der Wirklichkeit. Also, da saß also dieses Eichhörnchen und guckte zum Fenster rein, so als wollte es sagen, na, was gibt's denn Neues? Ist ja hier irgendwie so düster alles. Naja, und das tat es ein paar Mal und dann haben wir gedacht, das hat vielleicht Hunger, dann haben wir ihm Nüsse gegeben und so hat sich das entwickelt und dann ist es eines Tages tatsächlich durch das Fenster gesprungen und saß in meinen Bücherregalen. Es war also auch ein kluges, wissbegieriges, neugieriges Tierchen. Ja.
Er hat auch einen Namen. Wendelin Kretschnuss heißt er. Thomas Mann-Leser könnten hier die Ohren spitzen.
Ja, bravo!
Im Dr. Faustus, da gibt es einen Wendel Kretschmann, skurrilen Musiklehrer. Sie lachen schon. Richtig, ja. Richtig getippt, ja?
Jawohl, 5 richtige. Sie haben noch einen, dann haben Sie 6.
Doch einen? Wieso?
Was denn das? Naja, Sie können ja weiterraten.
Okay, auf jeden Fall ist Ihr Wendelin hochgebildet. Ja. Er kann denken, er kann schreiben, kennt die Literatur und Geistesgeschichte in- und auswendig. Wie geht denn das alles so in so einen kleinen Kopf?
Ja, na, er hat ja gute Unterstützer, denn die Veranda, die passt zu dem Haus zweier Leute. Der Mann ist Philosoph und die Frau ist Kognitionswissenschaftlerin. Das ist ja auch so ein Fach, wo man nicht weiß, warum man alles weiß, aber man weiß es. Und ja, mit denen steht er in engem geistigen Kontakt, denn es gibt ja mittlerweile einen Translator. nicht wahr, der also zwischen den Menschen und Tieren vermittelt.
Wenn Sie jetzt also sich zum Sprachrohr für den kleinen Wendelin gemacht haben, Frau Hahn, um was geht es ihm denn? Was hat er vor? Was für eine Geschichte hat er denn uns zu erzählen?
Naja, der Wendelin, der findet erstmal die Menschen unglaublich faszinierend. Also er hört da zum Beispiel die Musik von Schubert und auch andere Musiken und er liest und dann sagt er, meine Güte, ihr wisst doch so viel, warum passt ihr nicht besser auf eure Erde auf, die euch das doch alles gegeben hat? Und das ist jetzt dieser Blick, den Wendelin hat, dieser verfremdende Blick, der mir erlaubt, mal so richtig vom Leder zu ziehen auch und ohne immer diese Schwere dabei zu haben, nicht wahr? Ich kann mich auch über die Menschen lustig machen und ja, so ist dieser Roman dann entstanden. Und er hat einen Sohn, der ist so das, was man früher einen 68er genannt hätte, heute ein sehr umweltbewusster Mensch. Vielleicht ist er bei Fridays for Future, ich weiß es nicht. Maria und Josef, die beiden erwachsenen Philosophen und Kognitionswissenschaftlerinnen, die sind auch bei Fridays for Future, ohne dass ich das weiter thematisiere. Jedenfalls machen sie sich Sorgen um die Umwelt und ziehen in den Hambacher Forst.
Genau, das ist die erste konzertierte Rettungsaktion,
richtig,
wo die große Rodung ansteht, ganz aktuell. Was passiert denn dort?
Naja, da tun sich dann die Tiere mit den Menschen erstmals zusammen und schaffen es dann auch, also es kommt dann von der Alster ein Fischreiher, der ist mitgekommen, der erweist sich da als fantastischer Dirigent. Alle Vögel sind schon da, das Lied, das kennt ja wohl jeder. Und das wird dann geschmettert, als die Polizei anrückt und die kleinen Vögel und die Tiere, die stürmen gegen die Polizisten, die da aufmarschieren, an. Die Vögel scheißen ihnen auf die Köpfe, dass es nur so klatscht. Und dann wird das Lied gespielt. Und, was sage ich, der Polizist, der das Ganze anführt, reißt seinen Schlagstock hoch und dirigiert mit.
Das ist also die erste Öko-Action à la Wendelin. Zentrum und Höhepunkt des Romans sind aber dann die Tage in Vitopia. Das ist ein Weltkongress, nicht nur der Tiere, sondern ja, eine Versammlung aller großen Geister der Menschheit. Die Kongressleitung haben Karl Marx und Thomas Morus. Marx muss man nicht erklären, Morus vielleicht schon, 16. Jahrhundert. Britischer Lordkanzler und Schriftsteller und Verfasser des Romans Utopia. Ja. So ist dieses Wort in die Welt, Welt gekommen. Danach ist auch ihr Romantitel geformt, Frau Hanne, Vitopia.
Ja, vollkommen richtig, aber dieses Utopia, das bedeutet ja kein Ort, den gibt es gar nicht, aber Vitopia, das ist ja das Leben und dieses Leben, das soll ja geschützt werden und das ist kein Utopia, sondern das ist täglich unsere Aufgabe. Und, aber wissen Sie, wenn man darüber spricht, klingt das immer alles wieder so ernst und bedrohlich. Und ich wollte aber das in dem Roman auch mit einer Leichtigkeit versehen, dass wir eben keinen Grund haben zu verzweifeln, sondern im Gegenteil, dass wir froh sein dürfen, dass wir jetzt und hier auf der Erde leben, solange sie noch so wunderschön ist. Die Augen dafür wollte ich auch mal wieder öffnen, für klitzekleine Kleinigkeiten. Man muss keine Kreuzfahrt machen, um zu wissen, wie wunderbar ein Meer rauscht oder auch nur ein Bächlein plätschert. Ja, also ich wollte da mit dieser Leichtigkeit nochmal aufmerksam machen, was wir tun müssen.
Unser Gespräch, Frau Hahn, passt perfekt zum Goethe-Geburtstag, denn Goethe taucht auch auf mit dem persischen Dichter Hafiz.
Ja.
Und auf diesen Tagen in Utopia, da wird versammelt der Wendien wirklich alles, was Rang und Namen hat. Franz von Assisi, die Weltmutter Gaia, Francis Bacon, Darwin. Also die Hochprominenz von Kultur, Kunst und Wissenschaft. Ein Auftritt hat mir besonders imponiert, als Friedrich Schiller und Bob Dylan zusammen die Bühne betreten. Also das ist wirklich ein Hammer. Duo, Frau Hahn. Auf die Idee muss man erst mal kommen.
Ja, ja, nee, aber wissen Sie, da, es ergibt dann auch eins das andere. Als ich gesehen habe, wie dann Hafiz und Goethe dann da stehen nach dem Buredanz, ja, das ist ja so eine Verbeugung wieder vor meiner Heimat, vor Köln und dem Rheinland. Da spielen ja dann der Beethoven und der Louis Armstrong, ja, die spielen dann ja Freude schöner Götterfunk. Ach Mensch, komm, und dann dachte ich, dann nehme ich die beiden noch und die beiden noch. Also erstmal Goethe und Hafiz, die schunkeln dann zu Gottes ist der Orient, Gottes ist der Occident. Also, dann mussten natürlich auch Schiller noch mit rein. Und wer liegt denn da näher als Bob Dylan, nicht wahr, mit den Rolling Stones?
Wir dürfen jetzt nicht alles verraten, Frau Hahn. Ja, ich musste sehr oft lachen beim Lesen. Dann wiederum habe ich aber doch gedacht, na ja, klar, Save the Planet, Fridays for Future, wissen wir ja alles, Message ist doch sonnenklar. Muss ich mir das jetzt von so einem aufgedrehten Bildungsbürgerhörnchen erzählen lassen? Haben Sie beim Diktat nicht zwischendurch auch gedacht, Mensch, Mendelin, hast du das nicht eine Nummer kleiner?
Doch, und das sagt er ja auch. Er ist ja durchaus selbstkritisch. Er sagt ja zu seinen Leserinnen und Lesern, also wisst ihr, wenn euch das jetzt zu viel wird, ich mache das beim Lesen auch oft, ich wische dann mit feuchter Pfote einfach ein paar Seiten weiter. Das ist durchaus erlaubt, weil gerade Sie auf Thomas Mann zu sprechen kamen, nicht wahr? Was glauben Sie, wie oft ich das im Zauberberg gemacht habe, wenn Naphta und Settembrini mal wieder loslegten?
Na sowas, überblättert, ja. Den großen Tommy überblättert, Frau Hahn. Na, sowas aber. Aber ich verstehe, weiß genau, was Sie meinen. Mir ging es im Dr. Faustus bei Wendel Kretschmars Musikpassagen öfter mal so. Wissen Sie, ich wohne ja an einem Friedhof und da gibt es massig Eichhörnchen und finde das immer so toll, wenn die da sich gegenseitig durch die Bäume jagen. Und manchmal werfe ich vom Balkon eine Handvoll Nüsse über die Mauer. Jetzt weiß ich durch Wendelin Ulla, bloß keine Erdnüsse.
Nein, nein.
Warum denn nicht?
Ja,
das vertragen die nicht, ne?
Nein, das vertragen die überhaupt nicht. Sie sollen dadurch, ich kann mir darunter nichts Rechtes vorstellen, Blähungen kriegen. Oh. Also bei Eichhörnchen nichts vorstellen. Also das sollte man nicht tun.
Schon mindestens das lernen wir und ganz viel mehr noch aus Ihrem süßen Roman. Eine kleine Erkenntnis neben der vielen anderen großen wichtigen Tage in Vitopia, so heißt der neue Roman
aber,
von Ulla Hahn.
Moment, ja, Herr Scholl, mir ist etwas noch sehr wichtig, was jetzt zu sehr unter den Tisch fällt. Und zwar ist das, sind das zweierlei Sachen. Einmal die Kluft zu schließen zwischen naturwissenschaftlichem Wissen und poetisch-religiösem. Deswegen versammle ich ja auch aus diesen beiden Sphären große Geister, die sich immer schon mit diesen Themen beschäftigt haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich auch ein bisschen die Angst und auch die Unkenntnis nehmen will vor dem, was man als künstliche Intelligenz bezeichnet und was die für uns, Entschuldigung, und was die für uns und bei dieser Aktion Rettet den Planeten leisten kann und auch leisten muss. Es geht nicht ohne die Daten, die die erheben und das, was wir da lernen können.
Frau Hahn, 30 Sekunden dauert noch die Datenübertragung aus Hamburg. So viel haben wir noch. Wir müssen uns jetzt verabschieden. Ich danke Ihnen aber sehr auch noch für diese wichtigen Worte zum Schluss. Und alles Liebe, alles Gute für Sie und Ihren Roman.
Und das bestimmt noch mit reinnehmen.
Machen Sie es gut. Jo, Dankeschön. Tschüss. Ulla Hahn im Deutschlandfunk Kultur. Und der neue Roman ist im Penguin Verlag erschienen mit 250 Seiten für 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein literarisches Debüt wollen wir Ihnen vorstellen, den ersten Roman von Tomi Obaru, einer jungen schwarzen Autorin aus den USA. Freundin bleibst du immer, heißt das Buch in deutscher Übersetzung. Es geht um drei Freundinnen, die sich nach 30 Jahren bei einer Hochzeit wiedersehen. Für uns hat es Sonja Hartl gelesen, unsere Kritikerin, sie ist im Studio. Im Original, Frau Hartl, heißt der Roman Dearly Wed's Destiny, den versteht man nicht auf Anhieb. Im Deutschen klingt Freundin bleibst du immer so ein bisschen schon nach Freundinnen durch dick und dünn Soap-Opera-Klischee. Wer sind denn diese Frauen bei dieser Tomi Obaru, die offenbar immer Freundin bleiben?
Das sind Funmi, Eniton und Zainab. Das sind drei Frauen, die sich auf der Universität im Norden Nigerias kennenlernen, und zwar in den 80er Jahren, und dann ja über 30 Jahre befreundet bleiben. obwohl sie sehr unterschiedliche Lebenswege gingen. Eniton heiratet einen US-Amerikaner kurz nach der Uni, geht nach New York, lebt dort und kehrt jetzt erst wieder nach Nigeria zurück. Sie steht auch kurz vor der Scheidung und bringt ihre Tochter mit, die erstmals in Nigeria ist. Dann gibt es noch Zainab, die ist im Norden Nigerias geblieben, hat ihre große Liebe geheiratet, 4 Söhne bekommen und die sind mittlerweile erwachsen. Und ihr Mann hatte einen Schlaganfall und sie pflegt ihn. Und dann gibt es noch Funmi. Und Funmi hat einen reichen Armeemann geheiratet, von dessen Geschäften sie eigentlich gar nichts wissen will und lebt ein sehr mondänes Leben in Lagos. Und deren Tochter Destiny heiratet nun. Und das erklärt auch den englischen Titel, denn Destiny heiratet Dele.
Mhm. Und wie verwebt Tomi Obaro diese 3 Frauenbiografien? Kommen die alle gleichberechtigt vor?
Die Kapitel wechseln so zwischen den 3 Frauen. Die sind dann immer übertitelt mit dem Vornamen der Frau, von der sie erzählen. Und sie beginnt mit dem Wiedersehen in Lagos 2015. Und dann nach ungefähr einem Drittel geht der Roman zurück in das Kennenlernen Anfang der 1980er Jahre, um dann am Ende zu diesen wirklich pompösen Hochzeitsfeierlichkeiten zurückzukehren. Und die 3 Frauen haben schon gleiche Erzählanteile, aber Funmi überstrahlt wirklich alles. Sie hat so eine trotzige Selbstbehauptung. Sie hat ganz früh gelernt, dass sie gut aussieht und wie Männer darauf reagieren und dass das ihr großes Kapital ist. Und das sind ganz komische und auch bittere Szenen. Und ihr gehört tatsächlich auch die beste Szene. Das ist eine illegale Abtreibung in den 1980er Jahren. Die wird sehr nüchtern beschrieben, aber gerade durch diese Nüchternheit hat das eine fast schon politische Kraft.
2 der Frauen leben ja weiterhin in Nigeria, wenn auch in verschiedenen Landesteilen, eine in den USA eben. Spiegeln sich denn diese verschiedenen Lebenswege im Roman wieder?
Vor allem inhaltlich, denn es sind einfach verschiedene Herausforderungen, denen sie begegnen. Bei Eniton ist es so, dass sie immer wusste, sie ist die am wenigsten hübsche von den 3 Freundinnen. Und sie heiratet dann diesen weißen US-Amerikaner vor allem, weil er sie so bewundernd anguckt, wie sonst immer nur ihre Freundin angeguckt wurde. Aber sie lebt jetzt ja mit den Konsequenzen dieser Entscheidung und vor allem lebt sie in den rassistischen USA. Und als sie jetzt eben wieder nach Nigeria zurückkehrt, hat sie gleichzeitig das Gefühl, wieder in der Heimat zu sein und durchatmen zu können zu anderen, sieht sie aber auch mit ein bisschen Distanz auf dieses Land. Und sie bringt auch ihre Tochter mit, die eine besserwisserische Perspektive hat, weil sie ja natürlich weiß, was die im Land alles besser machen müssen. Aber alle 3 Frauen fragen sich schon, was sind sie noch außer Mütter? Und was können sie jetzt mit ihrem Leben machen? Wie können sie mit den Konsequenzen ihrer Entscheidung leben? Und das ist sehr interessant, weil es wirklich 3 ganz verschiedene Hintergründe dieser Frauen gibt. Sie kommen aus unterschiedlichen Regionen, haben unterschiedliche Religionen, sprechen unterschiedliche Sprachen, bleiben aber eben trotzdem befreundet. Auch in den 1980er Jahren freuen sie sich überhaupt an. Das ist ja eine sehr politisch hochbrisante Zeit in Nigeria. Es gab Militärdiktaturen, viele Proteste an Universitäten, die auch immer so im Hintergrund des Romans eine Rolle spielen. Sie sind da nicht direkt beteiligt, aber es spielt schon eine Rolle.
Ich meine, das sind alles große, auch universelle Themen, könnte man sagen. Also Rolle des Aussehens, die Mutter-Tochter-Beziehung, Identität, Sexualität. Gelingt es denn, Tomi Obaro, das literarisch gut zu gestalten?
Na, ich finde, sie hat sich keinen großen Gefallen mit der Struktur ihres Romans getan. Denn dadurch, dass sie doch über 100 Seiten in der Gegenwart bleibt, sind schon viele Entwicklungspunkte und Wendungspunkte in dem Leben überdeutlich angedeutet. Das sind schon keine Andeutungen mehr. Man weiß schon aus diesem ersten Teil, dass in den 80er Jahren beispielsweise Funmis große Liebe gestorben ist und was das mit ihr gemacht hat. Und dadurch bleibt auch den einzelnen Charakteren sehr wenig Raum für Entwicklungen und Überraschungen. Aber man muss auch sagen, das soll ein unterhaltsamer Roman sein. Das ist ein Unterhaltungsroman und er unterhält auch. Und ich finde es auch gut, denn gerade an Literatur, die in Afrika spielt, wird ja oft so der Anspruch gestellt, es müssen anthropologische Dokumente sein. Aber mittlerweile ist ja Literatur aus Afrika oder in dem Fall Literatur, die in Afrika spielt, ist unglaublich vielfältig. Es gibt alle möglichen Richtungen und was sie hier machen wollte, das gelingt ihr und man verbringt wirklich sehr, sehr gerne Zeit mit diesen Frauen und die bleiben auch in Erinnerung.
Und man hat vielleicht sogar einen Film vor Augen oder so.
Ja, eher eine Serie.
Eine Serie. Und wer weiß, Tomi Obaro, erster Roman, wer weiß, ob Amazon oder Netflix schon angeklingelt haben. Freundin bleibst du immer, der Roman von Tomi Obaro, jetzt auf Deutsch bei Hansa Blau veröffentlicht. 320 Seiten, der Umfang 24 Euro, der Preis, übersetzt von Stefanie Ochel. Sonja Hattel hat uns das Buch vorgestellt. Dankeschön. Unsere vielen literarischen Gäste bringen nicht nur ihre eigenen neuen Bücher mit hier in die Lesart, sondern erzählen uns oft auch gerne von ihren Lieblingsherzensbüchern für unsere schöne Reihe Buch meines Lebens. Und heute hören wir von einem Weltbestseller, der die Schriftstellerin Daniela Dröscher seit vielen Jahren durch ihr Leben begleitet. Hören Sie mal.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Daniela Dröscher. Mein aktuelles Buch heißt Lügen über meine Mutter. Womöglich ist dieses Buch mein Lebensbuch als Autorin. Aber auch als Leserin habe ich natürlich Lebensbücher im Plural. Ein wichtiges Buch für mich hat Marguerite Duras geschrieben, Der Liebhaber. Ich glaube, das erste Mal habe ich es mit 18 geschenkt bekommen und habe es seither sicherlich 4 oder 5 Mal gelesen. Also es erzählt eine Liebesgeschichte, das sagt der Titel ja bereits, und es ist eine skandalöse Liebe zwischen einer jungen weißen Frau und einem älteren, sehr wohlhabenden vietnamesischen Mann. Ich liebe diesen Text sehr, ich lese eine kurze Passage, damit man eine Ahnung davon bekommt. Sehr bald in meinem Leben war es zu spät. Mit 18 war es zu spät. Zwischen 18 und 25 nahm mein Gesicht eine unerwartete Richtung. Mit 18 bin ich gealtert. Wirklich erschlossen hat sich mir der Text erst, als ich eine Biografie über Duras las und verstanden habe, was das eigentlich für ein Schlüsseltext ist für diese Autorin. Sie hat 40 Jahre gebraucht und 20 Bücher, um diese persönliche Wahrheit niederschreiben zu können. Dieser Liebhaber, der geistert durch das ganze Werk bei Duras, aber erst in diesem Text darf er der sein, der er für sie vermutlich war. Was dieses Buch für mich so besonders macht, ist seine Wahrhaftigkeit. Es ist die Reife, die in diesen Sätzen durchklingt, und ja auch diese Mühe, sich herangeschrieben zu haben, herangetastet zu haben an einen Stoff, an eine Geschichte, die so ungeheuerlich gewesen sein muss für die Autorin, die so lange Zeit so unsagbar war, dass es gedauert hat, dass es viele Jahre und viele Bücher brauchte, bis diese Geschichte geschrieben und erzählt werden konnte.
Das Buch meines Lebens für die Schriftstellerin Daniela Dröscher ist es, Der Liebhaber von Marguerite Duras. Im Surkamp Verlag gibt es eine preiswerte deutsche Taschenbuchausgabe.
Straßenkritik.
Mein Name ist Elisabeth Brendel. Ich wohne in Pfaffenhofen an der Ilm und habe jetzt vor kurzem das Buch Die Botschaft der Riesenkalmare von Fabio Genovesi gelesen. Mich hat an dem Buch besonders fasziniert, dass der Autor verschiedene Genres eigentlich miteinander verbindet, also Autofiktion mit geschichtlichen Teilen, mit naturwissenschaftlichen Teilen. Und im Grunde geht es um die Geschichte dieses Meeresgiganten, des Riesenkalmars, dessen Existenz jahrhundertelang eigentlich geleugnet wurde oder immer so ein bisschen als Seemannsgarn abgetan wurde. Und mittlerweile hat sich halt herausgestellt, dass es diesen Riesenkalmar wirklich gibt. Es war anfangs ein bisschen schwierig, dem Stil des Autors zu folgen, aber irgendwann hat er einen wirklich mit reingesogen, wirklich so ein bisschen wie wenn man in ein Meer mit reingesogen wird von den Wellen.
Aus dem bayerischen Pfaffenhofen kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen, und Elisabeth Brendel beginnt mit ihrem Tipp, Die Botschaft der Riesenkalmare, die tolle Kulturgeschichte von Fabio Genovesi. Auf Deutsch gibt es das Buch im S. Fischer Verlag, es hat 192 Seiten, kostet 20 Euro und ist übersetzt von Karin Krieger. Nun werden wir noch akustisch tierisch mit Naturkunden, wie eine sehr erfolgreiche Reihe des Berliner Matthes und Seitz Verlags heißt. Porträts aus Fauna und Flora sind das, verfasst von Kennern, Liebhaber. Oft sind es Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die diesen Büchern einen ganz eigenen Reiz schenken. Mehrere gibt es schon als Hörbücher. Jetzt kommt ein neues über das Schwein, geschrieben vom Kulturwissenschaftler Thomas Machow. Georg Gruber stellt die Produktion vor.
Schweine sind uns nah und fern zugleich.
Dieser Gedanke taucht an verschiedenen Stellen dieser gelungenen Hörbuchproduktion auf. So als könnte er unser ambivalentes Verhältnis zu diesen Lebewesen erklären.
Manchmal scheinen sie geradezu als Doppelgänger der Menschen aufzutreten. Aber diese Doppelgänger sind Botschafter des Fremden. Sie verkörpern im Sinne Freuds das Unheimliche, das in den Winkeln des Heimischen nistet. Verdrängt, verborgen, versteckt.
Der Philosoph und Kulturwissenschaftler Thomas Machow zeichnet ein facettenreiches Bild dieses intelligenten Tieres, wie es uns begleitet, von der Antike bis heute. in Mythen, Fabeln, Legenden, Romanen, am prominentesten vielleicht in Orwells Farm der Tiere, in Filmen, Kunstprojekten und auch als Spielzeug. Von der frühen Domestizierung bis zur industriellen Massentierhaltung. Schweinefleisch ist heute das beliebteste Fleisch in Deutschland und das, obwohl Schweinchen Babe im Kino so ein großer Erfolg war.
Die Schweine, die auf unseren Tellern als Schnitzel, Speckwürfel oder Wurstscheiben landen, erinnern, anders als Fische oder Hühner, zumeist nicht an die Gestalt der Schweine. Wir essen also dauernd Schweine, ohne sie zu bemerken.
Frank Arnold ist die Stimme der Naturkundenreihe. Ein Sprecher, der Texte nicht einfach nur liest, sondern hörbar durchdringt. Egal, wie komplex Thomas Machos Exkurse über das Schwein, die geliebte und verachtete Kreatur auch sein mögen, Frank Arnold gelingt es, Machos Gedanken so klar zu präsentieren, dass man beim Hören immer gerne und mit Gewinn dabei bleibt.
Offenbar schmecken wir als Gericht ganz ähnlich wie Schweine.
Zitiert Macho den Autor Christopher Hitchens auf der Suche nach dem Ursprung unseres ambivalenten Verhältnisses gerade zu diesem Tier.
Dass der Mensch sich zum Schwein hingezogen und von ihm abgestoßen fühlte, hatte einen anthropomorphen Ursprung. Das Aussehen des Schweins, der Geschmack des Schweins, die Todesschreie des Schweins und die offensichtliche Intelligenz des Schweins erinnerten allzu unangenehm an den Menschen. Die Porkophobie und die Porkophilie hat demnach wahrscheinlich ihren Ursprung in der düsteren Zeit der Menschenopfer und sogar des Kannibalismus, auf den heilige Texte verschiedentlich recht deutlich hinweisen.
Interessant ist auch der Blick in andere Kulturkreise nach China und Südostasien, wo respektvoller mit den Schweinen umgegangen wird.
Schweine gelten im fernen Osten als besonders ehrliche Tiere. Menschen, die in Schweinejahren geboren wurden, sollen sich durch Toleranz, Vertrauen, Moral und Edelmut auszeichnen.
Viele Schweinearten waren zwischenzeitlich vom Aussterben bedroht. Das Bilderbuchschwein, Vorbild für Miss Piggy oder Schweinchen Dick, heißt Large White. In Deutschland sind Schweine heute im Zeitalter der Massentierhaltung auch aus dem dörflichen Leben weitgehend verschwunden. Dafür kommen Wildschweine aus den Wäldern und verwüsten in Städten wie Berlin die Vorgärten. Das Schwein ist so immer auch eine Bedrohung der Ordnung.
Die Schweine sind uns ferner als andere Haustiere. Zugleich garantieren sie, als pure Nahrungsreserve, das Überleben in Zeiten der Not und des Hungers. Anders gesagt, in der Allianzbildung zwischen Menschen und Schweinen ging es von vornherein um Leben und Tod. Schweine sind uns nah und fern zugleich.
Quick, quick, Schweine, das Hörbuch aus der Naturkundenreihe von Thomas Machow, erschien auf 3 CDs im Audioverlag für rund 20 €.